Heute haben wir ein volles Haus, denn wir haben volles Programm zur vollen Stunde. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, die 673. oder 74. Ich habe wieder mal nicht geguckt vorher. Mein Name ist Fabian Riedner und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt Veit Luca Roth.
Guten Tag, hallo.
Hallo Veit, es ist zum Mäusemelken, findest du nicht auch? Denn wir unterhalten uns schon wieder über ein Thema, wo wir uns beide eigentlich fragen, was soll das eigentlich?
Oh, jetzt musst du es eingrenzen. Nein, genau. wir reden ja über Sat.1 und volles Haus, wenn ich an Moderation entnommen habe.
Das Interessante ist ja bei so Sendungen, dass es teilweise keinen Sinn macht, außerhalb vielleicht von Frühstückssendungen und vielleicht großen Primetime-Shows, dass die 3-4 Stunden gehen, aber niemand käme auf eine Idee, eine Sendung, die von 16 bis 19 Uhr geht, bislang heißt es zumindest, in einem Block mit völlig unterschiedlichen Farben auszustrahlen. Hört sich für mich vielleicht an, ein bisschen für den Tigerentenclub für Erwachsene.
Das wäre doch was, ja.
Ja, mit dann kann man vielleicht auch noch so Stressbällchen, können die Moderatoren haben, in den Sat.1-Ballfarben. Vielleicht wäre das noch irgendwie angebracht, wenn sie dann am Tag noch über ihre Quoten berichten. Dann gibt es vielleicht nicht irgendwie Geld zu gewinnen, aber man kann vielleicht wieder so ein Telefonspiel machen. Ich frage mich, wann vielleicht noch Hugo zurückkommt hier in der Retrowelle. Aber ich muss sagen, also das ganze Konzept überzeugt mich nicht. Und in Unterföhring hat man nach TAF einen Hang zu blöden Namen. Also wir hatten Blitz, das Sat.1-Magazin, Push, Pin, endlich Feierabend und jetzt volles Haus. Und ich frage mich, wie das in 3 Jahren wird. Was wird man da für einen Namen aus dem Hut zaubern? Vielleicht die Gute-Laune-Sendung.
Die hat man doch schon gehabt. Wir hatten doch schon den Club der guten Laune.
Das stimmt.
In der Primetime, ja. Was ich aber noch... rollen wir das Pferd doch mal von vorne auf irgendwie. Du hast angefangen mit der Sendungsdauer von 3 Stunden. Würde ich kurz dagegenhalten, ist seit RTL jetzt auch nicht mehr neu. Da zumindest aber von 12 bis 15 Uhr.
Punkt 12. Ja, aber das funktioniert ja auch ziemlich schlecht.
Genau, da ist die dritte Stunde nicht so wirklich angenommen worden.
Genau, die Marktanteile sind spürbar gefallen. Würde RTL einfach die dritte Stunde, oder würde RTL einfach jede Stunde separat ausweisen, wäre, glaube ich, wieder in der Medienbranche ein größerer Erfolg von Punkt 12 zu berichten, wo man dann einfach sagt, naja, gut, die letzte Stunde funktioniert halt halb gut. Man hat es jetzt auch gesehen, Punkt 6 heute Morgen, war relativ erfolgreich, dann wird es natürlich immer unerfolgreicher, weil wer guckt sich schon 3 Stunden immer das Gleiche an? Das hat, glaube ich, bislang nur das Sat.1-Frühstücksfernsehen über Jahre erfolgreich hingebracht. Aber auch zum Beispiel diese Quoten vom ARD und ZDF-Frühstücksfernsehen, die ja 3,5 Stunden gehen, die liegen ja, oder die Reichweiten liegen ja völlig am Boden.
Genau, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß kann so eine Reichweite am Morgen sein? Ich bin jetzt nicht jemand, der frühes Fernsehen guckt.
Ich war das früher tatsächlich jemand. Ich hatte mal eine Zeit lang, das habe ich tatsächlich in einem Sommer geschafft, ich glaube 2019 oder 2020. Da bin ich regelmäßig um 5 aufgestanden, weil ich da wach war. Oder war es 2018? Na, und jedenfalls bin ich da aufgestanden und habe dann erstmal irgendwie, bin duschen gegangen, habe noch die Doku angeguckt, bevor um 5.30 Uhr dann das Frühstücksfernsehen ging und war dann auch so um 6.30 Uhr im Büro. Das kann gut gehen, aber die große Masse in Deutschland ist das nicht. Als ich zur Schule ging, das ist jetzt auch schon 20, 25 Jahre her, da war das völlig verpönt.
Ja, also ich habe es manchmal mitbekommen. Meine Mama hat das tatsächlich teilweise gemacht, dass sie dann so Frühstücksfernsehen geguckt hat. Aber ich war da jetzt auch, da bin ich auch dann viel zu anfällig, dass ich dann einfach hocken bleibe und ja, nicht in die Schule gehe oder nicht arbeite oder sonst was, sondern irgendwie so durchzeppe und ja, mir dann irgendwas angucke, was mich gerade interessiert, was manchmal vielleicht spannender sein mag als die Arbeit, ich weiß es nicht.
Ja, gut, aber
fange ich damit erst gar nicht an.
Aber beim aktuellen Sat.1-Programm, wenn ich mir so Sachen angucke wie Akte, gut, man schaut manchmal hin, aber das macht man vielleicht auch bei irgendwelchen Autounfällen. Schlimm ist es vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir zuletzt Akte angeguckt haben und gesagt haben, boah, das ist ein Kenntnisgewinn. Du hast, glaube ich, letzte Woche auch unser Mallorca angeguckt.
Ja, da habe ich mal reingeguckt und habe Pepe Palme bei der Wohnungssuche auf Mallorca sehen können. Das war jetzt auch irgendwie, ja, man hat halt immer wieder das Gleiche gehört. Man braucht, um es auf Mallorca als Ballermann-Sänger zu schaffen, braucht man Connections. Häuser sind teuer, Meerblick ist schön. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt 2 Stunden dranbleiben.
Und man hat ja jetzt auch schon gesagt, also in dieses volles Haus, was irgendwie ein komplett umgebautes Haus sein soll, wobei ich mich auch frage, naja, ihr macht auch Promi Big Brother, da nehmt ihr auch einfach ein Studio und baut kein Haus um. Warum muss man jetzt ein Haus mieten, umbauen, kaufen, keine Ahnung, und macht das dann bei anderen Sendungen nicht? Das ist die eine Frage. Und zum anderen, wird das dann alles nur ein Rahmenprogramm? Also wie wird das dann zum Beispiel mit Brit? Kommt dann Brit mal um 16.15 Uhr, dann um 17 Uhr? Also ich habe als Zuschauer vielleicht in so einer 3-stündigen Sendung ja schon mal ganz gern so, ja, ein Anhaltspunkt.
Ja, das wird definitiv noch spannend werden, weil im Moment steht ja auch nur ein Moderatoren-Duo fest. Es soll ja noch mehr geben, also die werden schon mehr Aufgaben bekommen, als nur jetzt dann den nächsten Sendeblock anzumoderieren, denke ich mal.
Ja,
also
und
bräuchten sie nicht mehrere, weil das kann man dann durchaus als Duo, denke ich, auch schaffen.
Was ich mich da die ganze Zeit immer frage, warum packt man jetzt nicht mal komplett sämtliche Informationen auf den Tisch? Weil, liebes Sat.1, es tut mir leid, aber das wird kein Erfolg. Und von daher, haut doch die Informationen auf den Tisch, lasst uns darüber reden. Weil damit habt ihr auch nicht mehr als 500.000 Zuschauer und bestenfalls 6% Marktanteil. Aber es ist jetzt nicht so, dass RTL irgendwie panisch reagiert und sagt, okay, wenn jetzt Sat.1 Brit um 17 Uhr ausstrahlt, dann müssen wir uns für 17 Uhr irgendeine Alternative überlegen, weil sonst fallen wir mit exklusiv oder eine explosiv Stories von 15 auf 5%.
Ja, also, na gut, exklusiv Stories läuft ja auch, gelinde gesagt, schwach. Von daher, die 17-Uhr-Stunde ist, das ist die Stunde, die in der Sat.1 punkten muss, ganz klar. Wo aber auch die Frage erlaubt sein muss, warum. Man hat ja TAF im Haus, also in Unterföhring bei ProSieben. Das wirkt ja auf mich erstmal wie ein ähnliches oder baugleiches Format eigentlich. Nur, dass es nicht aus einem Haus kommt, wobei ich da auch noch nicht ganz sicher bin, ob das einfach ein Haus ist, weil es heißt ja immer, es ist quasi ein ganzes Haus gebaut worden. Also ich gehe schon davon aus, dass es einfach ein Studiokomplex ist, in dem mehrere Studios und mehrere Räume eingeschlossen sind, so eine Art.
Vielleicht ist es ja dann so wie in den 90ern, dass sich ein Teil der Bühne einfach dreht und du denkst, wow, jetzt fahren wir das Wohnzimmer, vom Wohnzimmer fahren wir in die Garage und da ist dann Jumbo Schreiner, der uns noch ein paar Handwerker-Tipps gibt.
Ja, für mich erinnert es mich jetzt so ein bisschen an das ARD-Buffet auch so. Also da ist ja auch eine Küche, dann gibt es einen Floristen, dann gibt es einen Esstisch. Das ist ja alles so ein bisschen irgendwie auch wie so ein, ja, wie so eine Wohnung eingerichtet. Jetzt ist es halt ein Haus, naja gut.
Ein kleines Haus, vielleicht ein Tiny House.
Vielleicht ein Tiny House.
Ja, weil ich habe so immer das Gefühl, kennst du das? Habt ihr auch so eine Tageszeitung, die ihr habt, wo da irgendwie alle zwei Monate irgendwie so Begeisterung Tiny House drin ist und du denkst ja, kein Mensch wohnt in einem Tiny House. Es ist unfassbar teuer, aber alle tun immer so, als wäre das der neueste Trend.
Ja, es ist, glaube ich, mehr so dieses, dieses Verlangen nach Minimalismus, dieses Verlangen nach weniger. Dass man einfach sich denkt, oh, das wäre schon toll irgendwie, wenn man jetzt nicht mehr 15 Kissen hätte auf dem Sofa, sondern halt nur noch zwei, weil das Sofa halt einfach nicht mehr hergibt. Oder,
ja, dann schmeißt du einfach 13 weg.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man
ja, klar.
Dieses, man, keine Ahnung, man hat jetzt halt nicht mehr drei Sets von Tellern und Tassen, sondern halt nur noch eins. Und das muss jeden Abend gespült werden, sonst hat man am nächsten Morgen keins mehr. Dass dann so eine gewisse Ordnung im Ablauf auch reinkommt, aber wenn man sich das mal überlegt, wenn du jetzt in einem Tiny House lebst und von mir aus auch noch Homeoffice hast und dann auf
mit Partner
und
mit großen Partner Hund
auf 10 bis 15 Quadratmetern lebst, das stelle ich mir schon schwierig vor.
Na gut, es kann ja auch sein, dass du immer nur kurzzeitig Partner hast.
Ja, das macht es nicht unbedingt leicht. In dem Fall, glaube ich.
Nein, aber nochmal zu dem Ding zurückzukommen. Also was das hat eins versucht, ist irgendwie die Quadratur eines Kreises, ein Format, in das man alles so ein bisschen reinpackt, um irgendwie keinen neuen Vorabend präsentieren zu können, sondern irgendwie einen Gemischtwarenladen. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass das schon wieder so irgendwie ein riesiger Flop kommt. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie bei, also eine neue Show mit Klaas macht, wo man dann Einspielfilme macht, dann aber auch ein 30-minütiges Quiz und zwischendurch kocht Klaas einfach. Und du denkst dir halt eigentlich, ja, was will ich jetzt damit?
Ja, es ist irgendwie so, also ich verstehe auch nicht, warum man mehrere Sendungen in eine Sendung, also wenn, das ist ja wie so ein Sender im Sender sozusagen, dieses Volles Haus ist der Sender und da läuft dann Brit, da läuft dann die Sat.1-Tagesschau, meinetwegen, sie wollen ja Nachrichten auch machen. Wie auch immer das dann aussehen wird, dann wird man ja diese Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin noch verkuppeln. Ich weiß nicht, ob das dann unter Doku-Soap läuft oder ob das dann wieder was anderes wird. Es ist so ein bisschen, ja, wie du sagst, lass die Katze mal aus dem Sack, schneide die Salami ab. Es ist schwierig. Und warum man das nicht einzeln als einzelne Sendungen präsentiert, macht für mich auch nicht so ganz viel Sinn.
Und weil vor allem, es wird ja auch nichts vorab verraten. Man hat ja auch damals schon bei TV Total gesagt, nee, wir machen nichts mit Sebastian Puffpaff. Das haben wir nie gesagt. Und dann war auf einmal da, genauso wie man gesagt hat, nee, also Brit wird nicht bei uns talken. Das haben wir nie gesagt.
Da muss man aber einschränken, das haben sie nicht gesagt, sondern die Bild hatte berichtet, dass Brit eben bei Volles Haus ab irgendwie Oktober oder so anfängt, einen Nachmittagstalk zu machen. Und dann hat Sat.1 dementiert, nein, zu diesem Zeitpunkt wird Brit nicht bei uns im Programm zu sehen sein und auch nicht Volles Haus, sondern erst am Winter.
Ja, ich sage immer, das ist diese Finn-Kliman-Argumentation. Warum habt ihr mich nicht gefragt, dass sie in Bangladesch produziert wurden?
Genau, das ist so ein bisschen, da hat man sich so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben, finde ich. Weil es war jetzt ja auch kein Geheimnis, man hat ja nie ein Geheimnis drum gemacht, dass man einen 90er-Jahre-Talk einführen will. Was ich übrigens auch spannend finde, weil Brit nie in den 90ern getalkt hat. Sondern zwischen 2001 und 2013.
Ja, aber das darfst du Sat.1 nicht sagen.
Ja, die Nostalgie 90er, wir kennen sie.
Ich freue mich auf tolle Themen wie Brit, mein Partner ist Veganer, darf ich ihn totschlagen mit einem Kotelett?
Du bist so mobil.
Oder meine Freundin ist von einer anderen Frau künstlich befruchtet worden, ist das noch in Ordnung?
Von einer anderen Frau künstlich befruchtet?
Ja, künstlich, es ist doch möglich, dass du irgendwie sagst, okay, wir haben eine Leihmutter und der Mann nimmt dann aber nicht die Frau, sondern ihre Schwester. Und das sind vielleicht die neuen Absurditäten von Brit. Das kann vielleicht dann auch ein bisschen lustig werden.
Ja, wobei das Thema hat man doch auch schon in den 90ern mit Friends bespielt. Ne? Also das ist ja auch nicht irgendwie. Da hat ja Phoebe auch das Kind von ihrem Bruder gebärt, gebaren, gebohrt, ich weiß nicht. Ja, was mich noch aber Thema volles Haus nochmal kurz zurückzukommen, was macht man denn eigentlich oben volles Haus rum? Weil das läuft ja, das füllt ja zwar 3 Stunden, aber halt auch nur 3 Stunden.
Ja, also man setzt Scripted Reality ab, wo dann schon irgendwie, also man muss ja auch mal sagen, dieses Scripted Reality Zeug, also auch so Lenzen oder so, das hat ja schon 1 Million Zuschauer. Davon sind zwar 90% über 50 Jahre, aber dann muss vielleicht der Vermarkter halt auch mal Werbung für ältere Leute anbieten und jetzt nicht immer irgendwelche Handy-Apps. Und das läuft ja eigentlich ganz gut. Ich finde es eigentlich traurig, dass man irgendwie bei Sat.1 immer noch an Doppelt kocht besser festhält. Und dann will man irgendwie 10% Marktanteil haben und dann sackt man wieder auf 3% ab. Oder glaubt man, dass die Leute dann sagen, ach ja, Doppelkocher ist eigentlich ein scheiß Konzept, aber naja, jetzt bleibe ich bei Sat.1 hängen.
Ja, ich finde auch...
Ist ja genauso auch, das will ich kurz einhaken, ist ja auch das Gleiche wie mit TV Total, wo man dann einfach sagt, man macht es 70 Minuten lang, damit Zerwakis und Obtenhövel um 21.45 Uhr startet, damit der dumme Zuschauer sagt, okay, was mache ich jetzt 20 Minuten, dann läuft ja nichts, oder kann ich ja nur Zerwakis und Obtenhövel angucken, dass die Leute aber einfach heutzutage streamen können. Also da glaubt man auch immer irgendwie, dass die Leute alle zu Hause doof sind. Und Grüße gehen raus an meinen, finde ich, zum Teil Lieblingsvorstandsvorsitzenden damals bei ProSieben Sat.1, Thomas Ebeling, der den Zuschauer von Sat.1 halt ein bisschen dick und faul genannt hat. Und er hat aber eigentlich immer recht gehabt. Ja. Es mag ja Ausnahmen geben, aber wer den ganzen Tag Sat.1 guckt, ja, er ist kein Triathlet.
Das kann man durchaus vielleicht, also ich lasse das mal so stehen. Zu Doppelt kocht besser wollte ich anmerken, dass eigentlich eine Kochshow, ja doch eigentlich auch ganz gut für volles Haus passen würde. Da gibt es ja, wenn man schon ein Haus baut, da wird man bestimmt auch eine Küche reinbauen. Würde sich ja anbieten.
Ja, aber vielleicht nicht auf dem Niveau
vielleicht
von
auch
Doppelt
was gelingt. Kocht besser. Genau, dass halt vielleicht mal irgendwie was gelingt. Und nicht darauf ausgelegt ist, seht euch die besten Fails an in der Küche, die man mit Ansage produzieren will. Ja, offensichtlich auch.
Ich möchte ja mal ganz gerne wissen, und da möchte ich ganz gerne Mäuschen spielen, was denken eigentlich die Leute bei Sat.1, ob die sich denken, ja, das war schon wieder so klar, dass das wieder nichts wird, oder ob die wirklich geglaubt haben, hey, das wird, damit schlagen wir das perfekte Dinner.
Man hört Schweigen von meiner Seite, von daher, wir hatten es ja auch schon im Vorfeld vermutet, dass es definitiv schwer haben, dass Doppelkochbesser es definitiv schwer haben wird.
Nein, ich habe gleich vom Konzept her gesagt, dass es voll floppen wird.
Ja, gut, schwer haben floppen.
Nein, also dieses Konzept, also du willst ja auch was Positives sehen. Du willst ja am Ende auch irgendwie unterhalten werden, und du wirst ja nicht unterhalten, wenn du am Ende irgendwie immer irgendwie siehst, dass es eine Katastrophe wird. Und entweder du hast den typischen Aufbau einer Heldenreise, ich sag mal so, dass jemand was erlebt, wo du am Ende sagst, cool, schön, er hat die Prinzessin bekommen oder er hat den Preis gewonnen, weil er das beste Gericht gekocht hat, oder du willst halt einfach sowas in Richtung Joko und Klaas haben, wo das Ergebnis eigentlich unterm Strich völlig egal ist, sondern da geht es einfach nur um die ganze Unterhaltung zwischendurch.
Ja, genau, das sieht man ja auch bei Bibi Brutzel teilweise. Da wird ja auch, wenn da jetzt Klaas zu Gast war, da wurde halt irgendwie Kartoffelbrei gekocht oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber halt auf jeden Fall auch, ja, da war, wie du sagst, das Endprodukt völlig egal. Aber es war wenigstens lustig und unterhaltsam, und bei Doppelt kocht besser ist es halt dann doch tendenziell eher anstrengend, sich Paare beim Streiten zu, zu hören.
Ja, und dann auch noch der zähe zweite Teil, wo getestet wird und dann, das haben wir ja schon mal erzählt, das ist ja auch ein bisschen irre, dass der dann irgendwie sagt, der Alexander Klumpner, ja, alles gut, ja, wunderbar. Und dann siehst du irgendwie 4 Punkte und denkst, hä?
Genau. Ja, und im Vorlauf, wenn du sagst, also du hast es ja vorhin richtig gesagt, in so einem kleinen Halbsatz, die Scripted Realities werden abgesetzt, man setzt da nicht mehr drauf.
Ich denke mal, man wird einfach nochmal alte Folgen von Genial daneben wiederholen. Oder das Frühstücksfernsehen einfach dreimal wiederholen.
Also man nennt Sat.1 einfach um und nennt einfach Sat.1 ab jetzt Volles Haus und das wird dann der Sender und die Sendung. Die einzige Sendung im Programm.
Ja, das Frühstücksfernsehen kommt halt irgendwie nochmal so von 9 bis 15 Uhr und dann zeigst du noch zwar mit Buchstaben-Battle, aber Sat.1 mäßig, also die gleichen 2 Folgen immer hintereinander.
Ja, aber das will man ja auch nicht weiter produzieren. Das lohne sich ja nicht im Vormittagsprogramm. Wenn man sich selbst die Quoten torpediert, natürlich nicht, aber davor lief es ja doch ganz gut.
Ja, ich denke mal, das Problem bei Sat.1 und auch bei vielen anderen Sendern ist halt einfach, dass man so beliebig wurde. Also guck doch mal an, jeder verliert so Marktanteile. Außer ARD, ZDF, RTL und Vox.
Ja, da kann man auch wieder auf die Sendestrategie ein bisschen schielen. Man richtet sich an die Frau ab 40, die sich aber offensichtlich für die Themen gar nicht sehr wirklich interessiert. Siehe Birgit starke Frauen.
Birgit schwache Frauen.
Birgit
Frauen auf Mallorca.
Genau, das lief ja auch nicht gut, obwohl es ja wirklich wie die Faust aufs Auge für Sat.1 gepasst hat. Und jetzt macht man im September eine Baumarkt-Check-Show, wo man sich auch fragen darf, glaube ich, auch wenn wir heute natürlich in einer gleichberechtigten Zeit leben und sicherlich auch Frauen gibt, die sich für sowas interessieren. Aber ich glaube, tendenziell ist ein Baumarkt-Check schon eher was für Männer, möchte ich sagen.
Ja, aber ich meine, was wird denn da wieder gezeigt bei so einem Baumarkt-Check? Also wird da wirklich irgendwie gezeigt, hey komm, wir zeigen dir, wie du hast kein Geld, brauchst einen Schreibtisch, also mach's wie Steve Jobs, kauf dir einfach eine Tür und 4 Hölzer und schon hast du einen Schreibtisch mit ein paar Winkeln. Oder gehen sie wieder rum und gehen dann auf Nachhaltigkeit von Ikea, wo man sich denkt, ja nein, die Möbel sind halt einfach so ausgelegt. Aber wenn du jetzt bei XXXL Neubert oder so bist oder XXXL Lutz, hast du ja genauso einen billigen Scheiß wie bei Ikea.
Ja. Ja, also.
Ja. Ja, also das Ding ist halt, werden da irgendwie coole Sachen gezeigt oder ist es dann halt wieder so ein 0815-Ding? Oder wird Alf Padora, der Akte-Reporter, einfach irgendwie nur irgendwelche Pappfiguren im Baumarkt aufstellen, um zu gucken, wie viele Pappfiguren kann man aufstellen an der Kasse, bis jemand sagt, du belästigst uns im Zuge von 12 Handtücher auf Mallorca auf die Schiene.
Das ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben,
gell? Ich sag dir, was zu einfach recht. Käse war.
Zu Recht, aber auch, ja. Ja, es ist ein bisschen, wie du sagst, zu Mäusemelken mit Sat.1. Es geht einen Schritt vorwärts und 3 zurück. So ein bisschen.
Ja, ich glaube zum Beispiel, wenn du coole Handwerker hast, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen aufbauen bei so Handwerkssendungen und kannst den Leuten vielleicht auch was beibringen. Aber ich habe so immer das Gefühl, da sitzen halt irgendwelche Redakteure, die sagen, okay, was hat das ZDF vor 4 Wochen gemacht bei der IKEA-Show? Und dann gehen die halt auch zu IKEA und sagen, ja, IKEA, größtes Restaurant, wechselnde Menü, mehr Köttboller, jetzt musst du aber aufpassen, dass es halt vegetarisch ist, wenn du nicht drauf achtest. Und die Möbel, die kommen halt aus Weißrussland und alles böse und sowieso schlecht für die Umwelt.
Genau.
Ja. Dann lieber wie Patricia Schlesinger, sage ich dir. voll laminiertes Holz in die Chefetage. Und ganz ehrlich, das muss man auch immer mal wieder sagen, 14.000 Euro für so einen Boden ist preiswert immer noch.
Ja, es ist aber kein Laminat, sondern ein Parkett.
Genau.
Und es waren 17.000 Euro.
Okay. Aber den musst du erstmal kommen lassen. Dann muss den ja auch noch jemand verbauen. Und wir haben eine Ölkrise. Das heißt, du musst dann auch irgendwie noch teuer Öl irgendwie aus dem Ausland importieren. Und mein Tipp zum Beispiel immer, wenn es wieder mal Sonnenblumenöl-Probleme gibt, einfach so Thunfisch in Sonnenblumenöl kaufen, den Fisch wegschmeißen und das Öl dann einfach zum Kochen benutzen.
Wir sind hier in einem Satire-Podcast von Quotenmeter.de. Kurzer Hinweis an die Hörer. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja.
Nein, kommen wir jetzt mal zum ernsten Thema. Also es wird jetzt auch berichtet, dass irgendwie der RBB geht in die Startstellung und hat ein Anwaltsteam und man will da eigentlich, man ist da ziemlich aufgebracht und es muss wohl auch entsprechend von den Mitarbeitern ein so miese Stimmung sein, dass man einfach gesagt hat, das können wir nicht mehr zulassen. Es kriegt jeder irgendwie hier, keiner wird hier irgendwie reich, bis auf die Chefetage.
Ja, ich meine, wenn man Sparziele ausgibt und sparen propagiert und dann hat man natürlich sowas mit 56.000 Euro für die Chefetage, was weiß ich, Blumenwände oder Grünwände für so und so viel 1.000 Euro Parkett und so weiter und dann noch irgendwelche Luxuswägen, zwei Chauffeure, da kann man sich natürlich die Frage stellen, hey, was ist denn da los?
Ja, vor allem, das Geile ist ja beim Bayerischen Rundfunk, dass es irgendwie, dass da keiner ein schlechtes Gewissen hat, dass einfach zu sagen, ja, ich hab nicht einen Chauffeur, ich habe zwei Chauffeure und wenn der eine mal nicht kann, dann habe ich einfach einen voll bezahlten zweiten und der muss mich auch privat fahren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie privat jetzt ins Kino gehe oder privat jetzt in die Oper, dann fährt mich der Sender hin, obwohl ich da nichts machen muss.
Ja, das ist dann natürlich dann, also durchaus finde ich eine Schweinerei, wenn man dann, also da muss man halt auch sehen, wie das abgerechnet wird. Wird das dann wirklich privat gezahlt auch oder ist das dann einfach, ja, ich musste mir jetzt den neuen Kinofilm angucken, beruflich. Ich weiß nicht. Darüber lässt sich jetzt aber auch nur spekulieren. Aber ich glaube, das trifft ja auch gar nicht so wirklich den Kern der ganzen Sache.
Nee, dass man da einfach viel Geld auch an den Kontrolleuren vorbeigeschmuggelt hat, das ist doch eigentlich der Punkt.
Genau, dass man halt das nur häppchenweise abrechnen lässt, obwohl es viel größere Beträge sind, die dann natürlich eigentlich der Obacht unterliegen.
Oder dass die Flasche Wein und Flasche Sekt irgendwie 25 Euro kostet, wo, ich sag mal so, der normale Beitragszahler sagt, das ist aber teuer. Ich gönne mir, wenn dann, den von Günther Jauch beim Aldi.
Das ist jetzt aber auch die Frage, sind das Restaurantpreise oder sind das Supermarktpreise?
Das sind Supermarktpreise, das haben sie doch so gesagt, also so Cateringpreise.
Okay. Ja, aber Cateringpreise ist ja dann wieder, das macht ja meistens ein Restaurant oder ein Catering-Service, der ja jetzt auch nicht die Flasche Wein für 7 Euro verkauft.
Also ich habe von hier mal gehört, dass ein Lieferdienst, wie stand es in den sozialen Medien? In der Mainpost, da hat sich jemand beschwert, im Leserbrief, dass ein gewisses Restaurant nicht nur 18 Euro für die Flasche Wein verlangt hat zur Lieferung, zur Pizza, sondern sogar 10 Euro Liefergebühr auf die Flasche Wein.
Ja, also zusätzlich?
Ja.
Und was hat die Pizza gekostet? Die Lieferkosten?
Ja, die hat ja auch nochmal 15, 16 Euro gekostet.
Aber die hat dann nicht extra Lieferkosten.
Nee, die nicht, aber die Flasche Wein extra Lieferkosten.
Aber ja, ist die dann extra im Trockeneis gekühlt oder wie?
Wahrscheinlich. Also ich habe letztens, war eine Freundin bei mir, wir wollten uns Pizza bestellen, nee, Burger bei Hans im Glück. Und dann stand da irgendwie bei mir irgendwie 60 Euro Mindestbestellwert. habe ich gesagt, ich will das Ding nicht ausrauben.
Ja, das ist kommt manchmal vor, das stimmt.
Ja, RBB, man hört ja so von einigen Leuten tatsächlich immer so ein paar Sachen. Habe ich jetzt auch von Serdar Somuncu und Florian Schröder gehört. Die haben auch gesagt, naja, dieses Studio im 14. Stock, das ist zwar schön, dass es das gibt, aber es ist halt jetzt nichts, was so richtig professionell ist. Und man weiß halt einfach, dass man das hat und man bespielt es halt, weil es da ist.
Ja, naja, gut. Es ist ja ähnlich wie der BR, der hat jetzt ja auch in Nürnberg ein Studio eröffnet, wo es dann auch hieß, ja, die Kollegen aus München können das natürlich auch gerne nutzen. Ist halt auch die Frage, macht das Sinn, dann extra irgendwie aus München anzufahren, um das Frankenstudio
zu benutzen zu wollen. Wobei aber auch da muss man sagen, es wird ja immer diese Kritik aufgemacht, braucht man das alles? Also ich gucke ja auch manchmal Frankenschau. Ich finde es Wahnsinn, dass es im WDR irgendwie 12 verschiedene Lokalzeiten gibt. Und die gehen dann auch 30 Minuten. Und allein schon die Frankenschau, also wer es nicht weiß, in Bayern ist die Frankenschau gezweiteilt. Die eine Hälfte sieht das Nördliche, das heißt wir Würzburger sehen mal was aus Bamberg oder Nürnberg. Und die anderen sehen eigentlich alles nur aus München.
Genau, das ist, heißt dann auch nicht Frankenschau, sondern Abendschau.
Nee, das ist nur was extra anderes. Das ist die Tagesschau für den BR.
Oh, ja, okay.
Und ja, das Ding ist halt einfach, selbst ich sitze manchmal davor und denke mir, Leute, lasst es doch den privaten Rundfunk berichten, weil es ist eigentlich keine News, was ihr dann 3 Minuten vermeldet, sondern es ist schon ein bisschen Boulevard. Und auch wenn man sich mal so komplette Sendungen irgendwie der Rundschau, nee, der Lokalzeit von Düsseldorf anguckt, denkt man sich als Zuschauer auch, ja, schön, dass ihr 15 Minuten macht, aber man merkt einfach, die letzten 15 Minuten sind halt einfach überflüssig.
Ja,
ja. Erinnert mich immer so an Tageszeitungen, wenn du dann immer so 2 Seiten siehst, irgendwie Spenden in diesen Zeitungen, also wo Firmen spenden oder die Sparkasse spendet und da so ein Foto macht und denkst dir, ja gut, ihr wollt wieder 2 Seiten voll machen.
Genau so, also ich habe die Woche tatsächlich auch die Frankenschau mir angeguckt. Topthema war Verkehrsblockade in Nürnberg vom Hauptbahnhof. Und dann ging es weiter mit das modernste Sägewerk Europas, was eigentlich ja auch ein völlig zeitloses Thema ist und nicht unbedingt tagesaktuell.
Ja, das könnten Sie mal hier bei Volles Haus zeigen.
Ja, aber ich finde, also das ist dann schon natürlich sowas für eine Regionalnachrichten, für einen Regionalsender, was der BR ja im Endeffekt ist, ist das schon gut aufgehoben, weil es halt wie so eine Regionalzeitungsnachricht eigentlich ist. Da wird halt mal ein Porträt über ein Sägewerk gemacht, weil das irgendwie gerade.
Ja, aber ich meine, der BR hat ja noch mehr. Also das können sie ja in Land und Leute oder so versenden. Da gibt es ja auch Montagabend so andere Dokumentationen. Das ist ja schon alles, also das muss man sagen, das ist schon ganz gut gemacht. Da finde ich auch, dass man vielleicht von den Anstalten immer mal ein bisschen Austausch machen sollte. Allerdings gibt es auch so andere Sachen, wo man sich dann immer fragt, ja, muss man denn eigentlich so viel Geld raushauen? Also bei dieser ganzen Sache jetzt, wir haben die European Championship, aber warum kann das Ding eigentlich nicht der BR alleine versenden? Und warum, wenn das schon alles versendet wird, warum läuft dann erstens nichts im BR und die ersten 3 Tage lief gar nichts im Fernsehen? Die Eröffnungsveranstaltung lief nur online beim ZDF.
Ja, das ist ja eh so ein bisschen, warum ZDF und ARD, ja, das sich so immer so aufteilen muss.
Das ist ja auch zum Beispiel einfach so willkürlich. Das kann man vielleicht auch, also wir haben nicht mehr die Budgets wie vor 30 Jahren, die so gering waren, dass man sagen musste, okay, wir machen da irgendwie so einen Wechsel. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen pragmatisch sein. Und vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht macht die ARD künftig immer das Morgenmagazin und das ZDF immer das Mittagsmagazin, weil dem Zuschauer ist das eigentlich vollkommen egal und der ist vielleicht auch mal verwundert, dass er irgendwie, wenn irgendwelche Sportübertragungen sind, zweimal das ZDF-Logo sieht.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt mit dem Morgenmagazin. Ist halt völlig wurscht. Ne? Also ob das jetzt ZDF-Magazin heißt und ich gucke es im ersten oder ob es ARD-Morgenmagazin heißt und ich gucke es im ZDF, ist ja völlig irrelevant.
Es ist ja, ich zum Beispiel in meiner Jugend habe mich für Thaddäus interessiert, weil das teilweise mal eine interessante Sendung war, aber die hast du damals nicht im BR oder so hören können. Die gab es einfach nicht. Da waren die technischen Voraussetzungen halt so gering. Ja, und ich frage mich halt zum Beispiel, warum muss man denn immer über so viel, so hohe Beiträge schimpfen und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen einsparen, weil ich sag mal so, Jess Krömer, das kannst du eigentlich auch mal Samstagnachmittag, wenn der BR sich mal wieder weigert, irgendwie dritte Liga zu übertragen, dann kannst du auch mal Jess Krömer irgendwie 4 Folgen ausstrahlen.
Zum Beispiel, ja. Generell, also warum man in jeder Rundfunkanstalt so extreme Nachrichtenredaktionen aufgebaut hat, ist halt auch so ein bisschen, ja. Warum gibt es denn BR24 aber und RBB24? Kann man das nicht irgendwie ARD24 nennen? Dann ist das.
Und wer hört dann bitteschön nur bayerische Nachrichten im Viertelstundentakt?
Ja.
Vor allem, die kommen ja auch im Halbstundentakt bei Bayern 3.
Ja, das ist richtig, ja. Und wie du es schon angesprochen hast, also die Lokalzeit beim WDR ist ja auch extrem. Also gibt so viel Programm zu füllen, was jetzt aus Wuppertal oder aus Duisburg kommt. Ich weiß es nicht, ich lebe da jetzt nicht. Kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es da so viel Spannenderes gibt, dass ich jetzt sage, oh, montags gucke ich Wuppertal, dienstags gucke ich Duisburg. Weil, aus welchen Gründen auch immer. Dass man da einfach eine Lokalzeit baut.
Da lobe ich mir den Main-Tower am Samstag, der fast nur aus Wiederholungen besteht.
Ja, lobst du das wirklich?
Ja, aber ich finde, das spart man einfach Geld. Also warum soll man denn da irgendwie, warum soll denn jetzt wirklich der Hessische Rundfunk hergehen und soll extra eine Ausgabe für Wiesbaden produzieren? Ja. Oder für Kassel? Genau. Also warum? Was passiert denn in Kassel?
Ja, das Einzige, was in Kassel passiert. Ja, alles passiert im Moment.
Ja, aber das siehst du überregional.
Ja, genau.
Ja, es ist so ein bisschen die alte Leier, dass zum Teil einfach Gebühren verschwendet werden. Ich finde es nach wie vor einfach Wahnsinn, dass du teilweise, dass da Leute Sachen abrechnen konnten. Ich weiß nicht, wenn du irgendwie in einer normalen Firma bist und hast keine vernünftige Quittung, dann kriegst du das Geld nicht zurück. Vielleicht geht da noch ein Eigenbeleg, aber dass du da regelmäßig irgendwie Essen in deiner Privatwohnung mit irgendwelchen Leuten machst, am Wochenende oder unter der Woche, da fragt sich ja auch irgendwann mal irgendjemand, ja, was macht denn der da eigentlich? Und dass das irgendwie beim RBB so der Fall ist oder hat da das Finanzamt mal kontrolliert? Also wir reden ja auch immer, und das ist ja die Krux bei dieser ganzen Geschichte, von Kontrollinstanzen. Ein Verwaltungsrat oder ein Programmrat oder was für Räte auch immer, die müssen ja nicht irgendwie die einzelnen Buchungssätze kontrollieren. Da brauchen wir halt einfach geschulte Leute, die das durchgucken, wie in jedem kleinen verdammten Sportverein. Da hast du immer irgendwelche 2 Kassenprüfer, die dann eine Entlastung geben oder nicht. Und das halt, dass du halt irgendwie beim öffentlichen Rundfunk, wo du halt 8 Milliarden Umsatz hast, dass es da sowas nicht gibt. Also das ist ja eigentlich verrückt. Das, dass die so wenig Macht haben. Also wenn der Kassenprüfer bei, ich sage es mal, beim Musikverein Unterschleißheim sagt, wir entlasten den Vorstand nicht, ja, dann brennt halt Unterschleißheim.
Genau, ja. Aber das Problem beim RBB ist ja auch, dass eben der Verwaltungsrat ja mit in der ganzen Schoße hängt. Also dieser Wolf-Dieter Wolf, der ja Vorsitzender des Verwaltungsrates war, der war ja in diese Berateraffäre auch involviert.
Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, die Kassenprüfer sind ja wieder in solchen Vereinen, wieder andere tätige Leute. Und warum kann man zum Beispiel die KEF nicht nehmen, dass die halt einfach so ein paar Leute haben, die halt hingehen und sich halt die Buchungen angucken und sagen, hä, wieso wird denn da eigentlich in 200.000 Euro da schritten? Warum wird da irgendwas abgerechnet?
Ja. Genau.
Oder auch mal so generell solche Sachen in Frage stellt. Es wurde ja das Medienhaus die ganze Zeit geplant, dessen Kosten immer weiter ansteigen. Aber zeitgleich in deinem Urlaub habe ich vermeldet, dass der RBB auf 2 Stockwerke neues Newsroom eingeweiht hat. Und da denkt man sich dann auch, ja, hä, wieso macht man denn so 2 Projekte gleichzeitig?
Das ist dann wieder, wo man sagen muss, vielleicht liegt da doch ein bisschen zu viel Geld irgendwie rum. Dass man sagt, okay, ihr könnt es ja gerne bauen, wenn das nötig ist, aber braucht es dann wirklich 5 verschiedene Radiosender, die eigentlich im Prinzip das Gleiche senden?
Ja, ist so. Hat man langfristig abgebaut und auch diese Sache mit beim NDR irgendwie, also es wirkt halt schon von der, na wie heißt sie, Patricia Schlesinger irgendwie schon komisch, dass sie halt irgendwie, sie das okay gab, dass der gute Göring produziert wurde, wo ihr Ehemann irgendwie Drehbuchautor war. Also man kann ja auch einfach mal sagen, hey Leute, es ist mein Ehemann, ich bin da raus, macht ihr, was ihr denkt. Aber meine Unterschrift kommt da nicht unten drunter, sondern ihr entscheidet das.
Ja, und da sind wir dann wieder bei den persönlichen Verfehlungen von Frau Schlesinger, die ja offensichtlich dann doch von Gier, von Macht irgendwie getrieben scheint. Und dann hört man halt irgendwann nicht mehr auf damit, glaube ich. Siehe Beispiel vielleicht Uli Hoeneß, der dann halt auch einfach, ja, wird sich schon irgendwie ergeben, das mit den Steuern. Und wenn nicht, komme ich da schon irgendwie raus. Machen wir mal weiter.
Genau. Ja, wir können, glaube ich, unserem Zuhörer heute nicht so wirklich gutes Ende bereiten. Gibt es denn wenigstens TV-Tipps oder sonst irgendwas, was wir unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können?
Ich kann empfehlen, ein Streaming-Tipp bei Amazon Prime Video, The Flight Attendant, die 2. Staffel, finde ich gut, ist gelungen, ist ein bisschen anstrengend zu gucken, ist aber auch, glaube ich, so gewollt, weil der Charakter das eben so, so spielt und ist sehr hektisch. Ist aber sehr, sehr gut gespielt von Kelly Kuku.
Ja, was ich mitgeben kann, ist, was soll man denn sagen? Ich meine, das ist ja schnell durchgeguckt in 4 Stunden, noch nie in meinem Leben.
Ja.
Und da bin ich echt auf die Nase gefallen, weil ich habe mal vor längerer Zeit irgendwie die 1. Staffel, vielleicht vor einem Jahr oder so, mal eine Folge angeguckt. Und ich habe dann dachte, ich würde die 9 Folgen beginnen und ich habe 2 alte Folgen angeguckt, bis ich an einer Stelle war, wo ich mir denke, hä? Die Stelle kennst du doch. Dann habe ich irgendwie eine Stunde verschwendet, dass ich irgendwie 2 alte Folgen angeguckt habe.
Ja. Ja, wer möchte, kann sich bis Sonntagnacht oder Montagabend ja auch gerne nochmal alle Game of Thrones Folgen angucken. Weil dann kommt ja das nächste Serienhighlight des Sommers nach The Sandman House of the Dragon. Das dann doch mit Spannung erwartet wird, glaube ich.
Ja, und ich glaube, ziemlich viele werden enttäuscht sein, einfach nur, weil sie denken, das ist jetzt das neue Game of Thrones 1:1. Und deswegen glaube ich, wird das so nicht funktionieren.
Ja, das kann, das würde ich dir, würde ich dir so zustimmen. Aber das ist ja meistens so bei zweiten Filmen oder Spin-off-Serien oder so. Better Call Saul hat ja auch nie den Hype auslösen können, den Breaking Bad hatte.
Stinklangweilig.
Genau, aber wenn ich jetzt mir die Kritiken zum Finale durchlese, scheint das ja doch ganz gut gewesen zu sein. Ich habe es tatsächlich auch nach zwei Staffeln nicht weitergeguckt, weil es irgendwie dann, weiß ich nicht, hat mich nicht so gecatcht einfach. Ja. Breaking Bad war einfach, war gut. Hat mir dann gereicht.
Ja, mal gucken, was ich noch so am Wochenende anschaue. Nächste Woche startet ja wieder im Ersten eine Sendung, die ich so nebenbei immer angucke, die letzten 15 bis 20 Minuten. Und es werden mich jetzt sicherlich viele Leute auslachen. Aber das ist genauso, wie ich auch in aller Freundschaft reingerutscht bin. Es ist die Kanzlei.
Okay. Und ich dachte, du redest jetzt von Leichter Leben. Der Neustart, der am Montag beginnt, der wahrscheinlich ähnlich wie Team Hirschhausen es schwer haben wird.
Ja, aber die Kanzlei, muss ich sagen, also es ist ganz nett, man kriegt da auch so ein bisschen was mit, nicht so jetzt wirklich die interessanten Dinge, aber tatsächlich, es ist eine nette Serie und ich freue mich am Dienstag aber schon wieder auf In aller Freundschaft.
Das ist doch schön. Ich freue mich am Dienstag auf Wer stellt mir die Show, moderiert von Olli Schulz.
Das ist für mich mein Wochenendtipp die Woche darauf.
Gut. Ich bin gespannt, was er macht. Es kann ja alles kommen.
Wahrscheinlich wird er irgendwas machen, womit keiner rechnet.
Ich fand es ja großartig, dass er in der Sendung, bevor er es gewonnen hatte, schon gefragt hatte, ist sich ProSieben da wirklich sicher, dass sie das wollen, dass er das macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das der Anstoß sein wird, dass er ja mal wieder was macht im Fernsehen, was regelmäßig ist. Wie damals Schulz in the Box oder sowas in die Richtung.
Ja, aber da hat man gemerkt, bei Schulz in the Box war eine gute Idee, aber man hat jetzt irgendwie so, es kam so rüber, irgendwie so, komm, ein Kamerateam, dreht es mal schnell in 5 Tagen ab. Ihr müsst da hin, müsst es abdrehen, weiter zur nächsten Location. Da hat man gemerkt, dass da ein bisschen zu viel Zeitdruck drin war. Und ja, ich finde auf jeden Fall die Ideen von Florida TV gut.
Ja, nee, ich glaube auch, dass Olli Schulz vielleicht nicht der einfachste Mensch ist, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und ja, er wirkt ja doch meistens recht wankelmütig vielleicht. Jetzt nicht immer negativ. Von daher, es muss ja jetzt auch nichts, das über 5 Jahre geht, sein, aber vielleicht mal wieder halt eine Staffel, 8 Episoden von irgendwas, was dann im Anschluss an Zerwakis und Oppenhövel laufen kann.
Oder statt Zerwakis und Oppenhövel.
Oder statt Zerwakis und Oppenhövel.
In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
Gleichfalls, Fabian, gleichfalls.
Und dann hören wir uns bald wieder. Hier gehen schon die Notrufe ein.
Na, dann sollten wir wirklich Schluss machen.
Gut.
Schönes Wochenende.
Ciao.